Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Ich habe mir jetzt selber voll ins Ohr gehupt. Und mit einem besonderen Gruß an meine besonderen Freunde, die Pendler, die viele freundliche Kommentare hinterlassen haben und die uns bestärkt haben, dass die Länge schon ungefähr passt fürs Pendeln oder auch fürs Zuhause hören. Wir haben auch die Frage gehört nach den Firmenwagen als Thema und Firmenzulassung und das Ganze, was sollte man da kaufen. Gutes Thema, werden wir irgendwann aufgreifen. So, diesmal wissen der Sebastian und ich, was wir gegenseitig gerade gefahren sind, weil wir waren gemeinsam unterwegs.
Ja.
Und ich frage dich trotzdem der Form halber, was bist du denn gefahren?
Also ich
was
bin
wir gefahren. Halt die Frage lautet, was bewegt dich gerade?
Was bewegt mich gerade?
Was hat mich bewegt?
Ja, was hat dich bewegt? Genau, was hat mich bewegt? Meine Honda CB650R in den Alpen hat sie mich bewegt. Weil wir ja diesen wunderschönen, also du hast ja auch für das Motorrad, darf ich das jetzt schon nennen?
Ja, wir sind da nicht so.
Ja, genau. Du hattest ja die KTM 97 Adventure. Und wir haben ja, du hast da für die einen Test gemacht und ich bin dann die Honda auch mal so quasi im Alpentest gefahren, um da dann demnächst auch mal das Ganze zu verworten. Und ich bin sehr, sehr, sehr glücklich gewesen mit meiner Kaufentscheidung, insbesondere als wir dann unterwegs waren. Auf der Hin- und Rückfahrt hat mir mein Hintern sehr, sehr gut wehgetan, also wirklich sehr.
Du, die Sitzbank in der Honda ist voll besser als die von der KTM, gell?
Okay, so, aber du hast zumindest auf der KTM die Möglichkeit, ein bisschen mehr hin und her zu rutschen, wahrscheinlich.
Ja, minimal. Die hat so harte Kanten an der Sitzbank. Und ich bin ja selber relativ knochig und hart. Und ich kann mich erinnern, bei der BMW F800 GS war das ein großer Kritikpunkt bei allen Leuten, die so ein bisschen fleischigere Schenkel gehabt haben, weil das dann so reingedrückt hat auf Dauer.
Okay. Jetzt bei mir ist einfach nur tatsächlich die Sitzhöcker, die haben mir wehgetan. Und ich habe mir tatsächlich jetzt Ich habe mir tatsächlich jetzt für die nächsten zwei Wochen, wo ich jetzt sehr, sehr viel auf dem Motorrad auch nochmal sitzen werde, Radlerhosen gekauft.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe das noch nie gehört. Du musst dann einfach berichten, ob das wirklich funktioniert. Weil für Radfahrer funktioniert es, aber das ist ja sehr optimiert auf einen Radfahrsattel. Das heißt, das ist so ein Polster unten am jetzt wird es eklig, okay, am Damm. Und dieser Damm, dieses Dammpolster, das schmieren Radfahrer dann auch noch mit so einer Paste ein, damit die da so schön rumglitschen können. Also es ist sehr optimiert auf diese Art von Sattel und du musst uns dann berichten, wie das am Motorrad überhaupt funktioniert.
Genau, das ist auch so ein bisschen der Punkt gewesen, an dem ich skeptisch war. Ich habe tatsächlich so ein paar Einträge in ein paar Foren gefunden, wo die Leute gesagt haben, ja, das ist super, das hilft anscheinend gut. Weil mir das Wichtigste halt tatsächlich ist und die Hose, die ich mir jetzt bestellt habe, ich habe mir die vorhin mal genau angeguckt, die ist tatsächlich insbesondere an den Sitzhöckern ganz gut gepolstert mit so einem viskoelastischen Schaumstoff. Und
was meinst du mit Sitzhöckern?
Sitzhöcker ist ja vom, wie heißt der Knochen? Also der Knochen, auf dem du sitzt.
Achso, da
meine Freundin lacht jetzt über mich als Krankenschwester, die sich mit Anatomie auskennt, aber.
Ich dachte, du meinst ein Motorteil. Also ja, ich sage immer Arsch.
Achso.
Das ist aber ja, der Arsch wahrscheinlich vielleicht. Nicht. Das ist anatomisch, glaube ich, nicht korrekt.
Genau, also es ist nicht das Steißbein. Also manche Leute sitzen ja auch so beim Cruiser, beim Jobber, da sitzt du ja eher auf dem Steißbein. Wenn du so eine sehr aufrechte oder vielleicht vorn übergebeugte Sitzhaltung hast, dann sitzt du ja eher auf diesen Sitzhöckern, diesen Knochen, den du da links und rechts hast. Und genau den wollte ich gepolstert haben. Und diese Hose, die ich mir da jetzt bestellt habe, sollte da, glaube ich, Abhilfe schaffen. Und
ich bin mal gespannt.
Oder was? Ja, genau, tatsächlich, ja.
Ich will auch noch was zu Honda sagen.
Ja, gerne, ja.
Also Glückwunsch zum neuen Motorrad. Jeder Kauf eines neuen Motorrads erfreut mich immer noch. Und ich bin die auch kurz gefahren und das ist richtig cool und oldschool, so eine zentrierte Fahrposition und dann so ein Motor, der halt nicht mehr ein 600er ist, aber in diese Richtung geht mit brutal viel Band. Also im sechsten Gang 40 fahren durch den Ort Und wenn du Leistung willst, dann klacker, erster Gang, Vollgas. also hat mir wirklich sehr gut gefallen und hat mir persönlich, bin nämlich die Tausender gefahren, die CB1000, die im ähnlichen Design kommt, mhm. hat mir persönlich tatsächlich besser gefallen als die Tausender. Mhm. Weil die Tausender ist so ein bisschen klassisch Honda Superbikes, das heißt, du sitzt sehr weit hinten und wirst so nach vorne über den Tank gespannt und das ist bei der 650er so viel mittiger und zentraler und das hat mir tatsächlich besser getaugt, das ist so Allround-tauglicher. Mhm. Also ich fand das Motorrad toll.
Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Entscheidung auch überhaupt nicht bereut und nach den Alpen ist das auch eher bestätigt worden und naja, so eine kleine Enduro-Einlage hat sie ja auch noch mitgemacht, wo ich mich gefreut habe. Das
interessiert die Leute ja immer so, die Geländereifung war auch sehr hoch.
Ja, sehr hoch. Es war tatsächlich, also wir packen dann natürlich in die Shownotes noch Fotos rein. Es sieht halt auf den Fotos immer weniger spektakulär aus, dann als es ist. Es war jetzt auch kein Hard-Enduro-Gelände, aber es war halt tief ausgewaschen,
sehr ausgewaschen und da waren halt so Schwimmschotter und der Schwimmschotter bewegt sich halt sehr stark und da, da gräbt man sich halt dann ein bisschen ein mit Straßenreifen.
Ja, und das, ja, das war dann doch auch ein bisschen anstrengend, auch gerade dann so mit dem sehr harten Fahrwerk, also was heißt sehr hart, so hart ist es ja jetzt auch nicht, aber fürs Gelände fehlt da halt dann ein bisschen der Federweg und alles und ja, aber davon abgesehen, sonst war auf der Straße hat sie mir wirklich richtig gut gefallen. Und ich bin ja dann auch, und damit können wir quasi den Bogen spannen, ich bin ja dann auch die 97 Adventure gefahren. Und ja, gar nicht so lange, irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, schätze ich mal, sind wir da so unterwegs gewesen und hatten ja, ja dann Stopp gemacht, weil wir so eine Radtour entweichen müssen. Und genau, ich war sehr froh, als ich einfach wieder auf meinem Naked-Bike saß, weil ich dachte irgendwie so, also es war halt auch sehr warm und ich bin sehr froh, dass, wenn es sehr warm ist, dass man halt Fahrtwind abkriegt und nicht die Hände in so Handprotektoren liegen und vor einem so ein Windschild ist, der zwar den Fahrtwind vom Körper weghält, damit man gut schwitzt, aber dafür den Helm so mit Luftirritationen stört, dass es da drin halt einfach scheiße laut wird.
Ja, der Windschild ist scheiße.
Und das ist halt, ich war tatsächlich einfach, ich war einfach glücklich, dann wieder auf meiner Honda zu sitzen.
Ja.
Das fand ich für mich ein sehr schönes Zeichen.
Das heißt, alles richtig gemacht. Ich bin ja auch dann in Lukas seine 1190 gefahren im direkten Vergleich. Weil als ich angekommen bin, habe ich gedacht, ah ja, da haben sie ein ganz gutes Reisemotorrad gebaut. Hm. Dann bin ich auf die 1190 umgestiegen und habe gedacht, ja, so eine Scheiße, die ist ja viel besser. Also wirklich alles ist besser, selbst im Stehenfahren ist besser. Dann ist sie natürlich deutlich schwerer. Und das ist ja das, wo die Reiseenduristen dann darauf abzielen, Gelände. Aber wir müssen das relativieren, weil man kann das nicht oft genug sagen, weil wenn Reiseenduristen von Gelände reden, dann meinen die natürlich so Schotterpisten. Und zwar nicht das, was wir gefahren sind, das ist schon das, was auf der Reiseenduro auch keinen Spaß mehr macht. Da bist du nicht alleine auf der Honda, sondern es macht auch auf der Reiseenduro keinen Spaß, wenn du eingräbst und da kämpfen musst mit dem 200-Kilo-Eimer. Sondern das macht Spaß, wenn du dann eine richtige Enduro hast, die ein bisschen leicht ist oder du dann da hochfüßeln kannst, nicht hochfüßeln, sondern so wie so eine kleine Ziege da so brr, 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 und dann da durchfahren. Mhm. Und diese, na, ich glaube schon, dass dir 30 Kilo im Gelände natürlich was helfen, aber noch mehr hilft dir halt, wenn du wirklich ein leichtes Motorrad hast. Und alle Leute, die ich kenne, die wirklich viel Offroad fahren, die wissen das auch und die suchen sich dann leichtere Enduros. Das ist halt in Europa völlig irrelevant. Die fahren nämlich dann rum in zum Beispiel Asien oder Afrika oder so, wo es wirklich viele Straßen gibt, die in sehr schlechten Zustand sind, wo dann Ausforschungen sind, wo du tatsächlich technische Einlagen hast, die du da schaffen musst. Und dann ist es nämlich wirklich egal, ob du 100 PS hast. Du kannst sowieso nicht da durchknallen durch die Straße, weil dann erhöhst
ja,
du
eben
beim Reifenschaden ins Absurd Dumme, sondern du brauchst nicht Leistung, sondern du brauchst geringes Gewicht. Und die Leute davon, die suchen dann leichte Enduros und die bauen sich dann so Sachen wie Yamaha WR250 und dann 14 Liter Tank drauf, dass man halt ein Stück weit kommt. Mhm. Weil die halt, ich glaube, der Standardtank hat 6 oder 8 Liter. Dann in Europa haben wir nur deshalb dieses mit den Reiseenduros, weil es gibt fast keine legalen Offroad-Sachen und die Straßen, die es gibt, die nicht belegt sind mit Asphalt, die sind nicht schwierig. Und diese nicht schwierigen Sachen dann mit so einer stark motorisierten Reiseenduro zu fahren, das macht auch Spaß. Aber das ist halt so ein kompletter Sonderfall, der für mich auch nichts mit Gelände zu tun hat, weil diese Strecken, die kann man
die haben halt auch mit meiner Honda gut funktioniert.
Ja, das weißt du ja nicht, weil wir es nicht gefahren sind. Ich wollte ja so eine Strecke finden, um dir das zu zeigen, und dann haben wir halt diese extrem ausgewaschene Strecke gefunden.
Ja, wobei das Stück bis dahin war ja so Semi-Schotter-Autobahn. So,
genau,
bis dahin war es ja noch sehr...
Bevor die großen Ausweichungen gekommen sind, unten das Stück, so.
Genau.
Ja. Das ist das, was Leuten dann Spaß macht auf ihrer Reise-Enduro.
Und das geht halt auch gut mit dem...
Genau, und da ist es halt relativ wurscht. Weißt du, ich habe auch nicht gesehen, dass der Lukas da Probleme mit 30 Kilo mehr hatte, weil da rollst du halt einfach schön durch.
Mhm. Ja.
Und da ist halt so immer mein Problem, wenn Leute in den Foren sich jetzt einen abwichsen auf
ach, scheiße, ich habe meinen Hub heute nicht da. Ich müsste jetzt hupen.
Wegen Abwichsen, meinst du?
Ja.
Entschuldigung, ich entschuldige mich. Die Leute freuen sich sehr auf diese Motorräder und ich kann es auch verstehen, auch auf die Teneré, aber dann wird halt gesagt, jetzt die Teneré ist 4 Kilo leichter, und dann denkst du, du bist im Bereich von 2-3% Gewicht. Ja. Irgendwie, das ist völlig irrelevant. Die beiden Motorräder wiegen 200 Kilo und das sind beides gute Motorräder, aber niemand, der wirklich lange Strecken Gelände fährt, würde das machen. Das sind Motorräder, wenn du 99,9% Straße hast, und dann ab und zu so Schotter, wo du halt so dann großes Vorderrad und längere Federwege und weichere Federung dann hast.
Ja.
Dann so kaufen die Leute halt. Und das ist halt ein europäischer Sonderfall, weil in Europa halt die Straßen entsprechend ausgebaut sind.
Mhm. Ich meine, also ja, vom Gewicht, wenn es da um ein paar Kilo geht, ist letztlich, ja, es ist halt kackegal. Wenn es um 30 Kilo geht, dann merkt man das sicherlich dann schon. Ich war tatsächlich sehr, sehr froh, wenn ich überlege, also ich bin einmal an so einer Auswaschung, also ich bin mittig auf diesem Pfad gefahren und dann bin ich in so ein bisschen Schwimmkies gekommen und dadurch ist das Hinterrad dann in so eine tiefe Auswaschung reingerutscht. Mit dem Vorderrad, das habe ich dann nicht mehr schnell genug mit runtergekriegt. Und dann hing ich da halt, so ein Höhenunterschied waren dann so um die 30 Zentimeter zwischen Vorder- und Hinterrad. Und dort dann wieder rauszukommen, also das Motorrad dann so irgendwie so schräg irgendwie so nach vorne zu driften, dass man da irgendwie dann wieder bis dorthin kommt, wo wieder beide Räder so in einer Linie sind. Da war ich sehr froh, dass mein Motorrad nur in Anführungszeichen 200 Kilo wiegt. Weil wenn ich überlege, meine andere alte Honda, die CBF, die dann so ihre 230 Kilo auf die Waage bringt, weiß ich es alleine schon so vom Hin- und Herschieben und allem, die ist ja so deutlich unangenehmer zu halten.
Ja.
Meine Honda, jetzt die neue, ich war tatsächlich so dreimal kurz davor, die hinzuwerfen, und ich konnte die gerade noch so halten. Und das,
du hast halt gemerkt, dass es halt anstrengend ist.
Ja.
Und das habe ich auf der KTM auch gemerkt, und das hat der Lukas auf der 1190 auch gemerkt. Und ich habe euch beide ja danach angesprochen. Meine Theorie ist, weil dann die Nerven so ein bisschen blank lagen. Meine Theorie ist, weil ich das schon oft erlebt habe, ist, Geländefahren ist motorisch und nervlich, vor allem wenn man es selten macht, so anstrengend. Mhm. Dass man dann einen erheblichen Anteil seiner Nerven für den Tag einfach aufbraucht. Mhm. Und danach ist es häufig durch. Ich habe das schon oft gesehen. Und ich fand es interessant, dass es auch in dem Fall war, weil wir haben es dann am Morgen gemacht oder früh am Tag wollten wir es machen und haben es dann so mittagsrum geschafft. Und dann nachmittags war es halt dann durch. Und ja. die Nerven, die Lunden wurden dann kurz. Und da merkt man halt, dass es halt sehr anstrengend ist. Und da ist dann der Unterschied zwischen 200 und 230 Kilo ist viel, viel geringer als zwischen 200 und 150. Oder
das sagen wir mal, wenn
man diesen selben Abstand zwischen 200 und 170, sagen wir mal, Kilo.
Ja.
Es hat wirklich einen Grund, dass man bei der Enduro, auch bei den Straßen-Enduros, wirklich versucht, in der Gegend 150 Kilo mal wenigstens zu bleiben. Ich meine, die KTM 690 ist ein bisschen schwerer, aber nicht so viel. Mhm. Und das ist nämlich das, wo du noch ganz gut damit arbeiten kannst. Und darüber wird's echt einfach anstrengend. Ja. Das ist nicht so, dass es nicht geht. Und das ist nicht so, du siehst ja immer die Profis auf den Bildern, wie die da durchheizen. Natürlich geht das alles. Aber auch der Profi strengt sich deutlich, deutlich mehr an, wenn er einen schweren Eimer hat. Das ist ja, klar, als wenn er irgendwie was Leichtes hat. Ich war mal auf einer Enduro-Präsentation, KTM 450, wie heißt die Enduro bei KTM? XC, glaube ich.
450 XC.
Ja. Und der Guide ist, weil nicht genug Motorräder da waren, ist auf einer 99 Adventure mitgefahren. Und der konnte halt gut fahren. Und der liebt seine 99 Adventure. Und der hat damit aber echt gekämpft teilweise. Wir sind eine Steilauffahrt hochgefahren und dann haben die Anfänger und selten Geländefahrer, so wie ich auch, da hast du halt 2-3 Mal gebraucht, bis du den Steilhang da hochgekommen bist auf der 450er. Also so lose Erde, Steilhang. Und dann musstest du halt so einen Weg suchen, wo du so ein bisschen Grip am Hinterrad gefunden hast, dass du da hochfahren konntest. Und er hat irgendwie 5 oder 6 Mal versucht und dann irgendwann hat er den Schweineeimer da hochgekriegt. Aber, weißt du, der kann das ja viel, viel, der konnte es ja viel, viel besser als alle anderen. Also diesen Unterschied zwischen einem Reisemotorrad und irgendwie einem Enduro-Motorrad, den muss man halt einfach anerkennen und man muss auch anerkennen, dass die Lage in Europa einfach eine besondere ist, dass wir halt einfach kaum nicht asphaltierte Straßen haben und selbst die nicht asphaltierten Straßen sind teilweise in sehr gutem Zustand. Die Straße, wo wir gefahren sind, die war halt vom Winter ausgewaschen und nicht repariert. Die ligurische Grenzkammstraße, die früher als schwierig teilweise galt, auch wegen Auswaschung, ist mittlerweile völlig Banane. Die kannst du mit einem Supersportler fahren, weil die jetzt so gepflegt wird. Und dann ist der Belag topfeben. Und das lassen sie sich jetzt bezahlen, nämlich da ist jetzt Maut drauf, so wie ich es jetzt verstanden habe. Und wir sind damals gefahren, als sie gerade frisch gemacht haben. Das ist wirklich komplett, das kannst du mit dem Roller fahren und das haben auch viele Italiener gemacht, die sind mit der Vespa lang. Der Roller hat ja so ganz kleine Räder, wo du bei grobem Geröll und so und Steinkanten und so, wo du ja da dann Probleme mit den kleinen Rädern kriegst. Also das wollte ich sagen. Aber was ich noch sagen wollte bei der 97 ist, als Reisemotorrad ist halt immer so, der KTM baut ein Motorrad, dass es gut fährt und der Rest ist ihnen dann wurscht. Also die Benzinuhr ist komplett, der Brite sagt, worse than useless. Du guckst und wie bei BMW zeigt die erst auf der Hälfte an und dann soll sie dir halt helfen, mit der Hälfte um Tank zu planen, weil vorher brauchst du es nicht so dringend und es funktioniert gar nicht. Also dann geht der erste Balken von unter der Hälfte geht dann weg und dann denkst du dir, ah ja, jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte verbraucht, dann stellst du es auf den Seitenständer, dann geht die Reservewarnung an. Dann fährst du weiter, dann geht sie wieder aus, dann geht sie wieder an, du weißt ja nicht und so. Und du denkst, aber ich müsste noch, und dann fängst du an zu rechnen, dass ja, ich habe doch noch im Tank. Und dann denkst du, hat KTM vielleicht die Tankangabe von 20 Litern falsch gemacht und so. Das funktioniert gar nicht. Die Restreichweitenanzeige funktioniert auch gar nicht. Das ist immer schon bei KTM so. Die haben da einfach keinen Bock drauf, das gescheit zu machen. Ich meine, können ja einfach bei BMW gucken, wie man es macht und dann sich jemanden holen, der ihnen das so macht. Das geht. Also man kann es auch gut machen. Aber das ist komplett unbenutzbar und unbrauchbar. Und worse than useless heißt, es wäre besser, wenn sie es nicht hätten, weil es macht dich total kirre. Wenn plötzlich die Reservelampe angeht, so, oh scheiße, ich muss tanken. Ja. Es ist aber gar nicht so. Wenn da die Reservelampe angeht, sind da noch irgendwie 9 Liter drin.
Okay.
Damit musst du überhaupt nicht tanken. Vor allem, weil der Motor verbraucht fast nichts. Ich bin den mit 3,8 bis 5,2 ungefähr gefahren. Das deckt sich auch mit dem, was KTM auch von der Präsentation zurückgebracht hat. Auch mit den Schnellen dabei. Und da brauchst du keine 20 Liter einfach. Nee. Und dann, wenn du keine 20 Liter brauchst, dann brauchst du es halt auch nicht so brutal hässlich. Das ist das hässlichste Tankding, was ich je gesehen habe.
Ja, das sieht schon sehr
übel aus. Die Yamaha Tenere zum Beispiel macht 16 Liter, auch mit einem sparsamen Motor, kommt damit auch 350, 400 Kilometer, wenn du sparsam fährst. Das reicht doch. Ja. Und das hat der KTM halt auch gut zu Gesicht gestanden. Du brauchst nicht noch mehr Platz da unten in diesen Hängetipp.
Also der KTM hätte ohnehin, also wenn wir jetzt optisch sprechen, vieles gut zu Gesicht gestanden. Also.
Ja, also der Windschild ist schrecklich. Der Tank ist schön, dass man so einen großen Tank hat, aber den braucht man eigentlich nicht. 16 Liter jetzt auch, ist brutal hässlich. Der macht das Motor unten auch sehr breit. Dafür kann man besser irgendwie nach vorne rutschen. Habe ich gedacht und es ist auch so. Aber im Vergleich auf der 1190 kannst du noch besser nach vorne rutschen, nämlich weil die einen V-Motor hat und keinen R-Motor. Das heißt, der Motor baut schmaler und dann kannst du den Satteltank schöner da drüber fallen lassen. Und auf der 1190 fand ich die Sitzposition im Stehen eher besser als schlechter. Also es sind so ganz viele Sachen, die halt auf den ersten Blick so aussehen, aber im direkten Vergleich ihr Versprechen leider nicht erfüllen.
Ich glaube, also man muss...
Koffer sind ganz okay.
Ich glaube, man muss bei der 97 halt einfach sagen, die ist halt eine Reise-Enduro mit sportlichem Anstrich, aber halt KTM hat die bewusst wirklich so als klassische Reise-Enduro konzipiert, sprich, ja, so wirklich im Gelände fährt's eh nicht.
Nein, KTM wirbt damit die geländetauglichste oder geländegängigste Reise-Enduro.
Oh, ach so, okay.
Das ist die Werbung auf der KTM.
Weil wenn man dann nicht mal guckt, also dann ist es ja umso krasser, wenn man sich dann mal anguckt, was sie sich bei Yamaha mit der Teneré gedacht haben. Die haben da drin Bergegriffe verbaut oder hat vom Design her eingebracht. Die haben die Möglichkeit gegeben, dass du den vorderen Kotflügel in der Höhe verstellen kannst, abhängig davon, ob es jetzt irgendwie ein fieses Gelände gibt.
Haben die auch immer noch den Bergehaken drin?
Ja, ja, genau, richtig, haben sie auch drin. Sie haben einen richtigen Kühlerschutz drin, serienmäßig. Sie haben einen Alu und
das hat die KTM serienmäßig. Serienmäßig.
Ja, und dann Alu-Unterfahrschutz, also nicht nur so ein bisschen Plastik-Unterfahrschutz, sondern richtig Alu. Sehr viel, also schon üppig Federweg, einstellbare Dämpfung auch, trotz des günstigen Preises serienmäßig. Also, ist schon...
Ja, ich finde auch, weil die Yamaha kostet 3.000 Euro weniger, hat einstellbare Zugstufendämpfung. Für den, der es nicht kennt, Zugstufendämpfung heißt, das ist die Grunddämpfung, die verstellt schon in beide Richtungen. Mhm. Also bei allen Dämpfern, die ich kenne. Also es ist die Grunddämpfung und dann hat sie, die KTM hat viel Elektronik und bei Yamaha haben wir nicht mal eine Traktionskontrolle. Aber das wird halt brutal überbewertet. Ja. Du brauchst auf dem Schotterweg keine Traktionskontrolle. Das ist ganz witzig, so, das ist immer so aufreißend und dann, ah ja, jetzt geht's nicht weiter, aber da würdest du schon vorher einfach den Gasgriff schon selber zumachen. Mhm. Und dann kann man einfach das ABS abschalten. Das ist zwar so, dass es auch auf den Schotterpisten funktioniert. Wenn du sagst, es ist jetzt zu lose der Grund und ich möchte hinten blockieren, dann kannst du auch abschalten. Und dann hat man halt so einen einfachen Gegenentwurf zu der KTM mit viel Elektronik und dann gibt es halt beides. Aber ich rate jedem, der sich für die KTM interessiert, geh zum Händler und guck vorher, was dir wirklich wichtig ist. Irgendwie, wenn du von BMW kommst und gewohnt bist, dass dir der Bordcomputer hilfreiche Sachen sagt, zum Beispiel, wirst du das bei KTM nicht kriegen einfach. Das musst du halt wissen. Und dann ist es zum Beispiel halt auch, wenn du halt immer anhalten willst, das machen BMW-Fahrer nichts aus. Also anhalten und dann so Knöpfe drücken, jetzt kommt ein Feldweg, jetzt stimme ich das ABS auf die Traktionskontrolle ab und so. Das machen viele Leute gerne, sie haben es ja auch bezahlt, aber wenn du auf der Yamaha einfach, da kommt ein Feldweg und da blockere ich jetzt durch, so, das ist so finde ich ganz gut, vor allem, weil es ist günstiger und alles, was nicht da ist, muss nicht gewartet werden.
Ja, es ist tatsächlich.
Also es ist, ich finde den Ansatz von Yamaha ganz sympathisch. Ich bin sie selber noch nicht gefahren, aber viele Kollegen sind es auf der Präsentation gefahren und ich glaube, das ist auch eine tolle Reise-Enduro. Ich glaube, wenn ich eine Reise-Enduro nicht mag, das habe ich auch in meinen Test geschrieben,
dann verkauft,
der noch nicht veröffentlicht ist. Nein, dann sollten das, diese Reise-Enduro-Fans sollten das als Wertmarke quasi nehmen. Wenn mir das nicht gefällt, ist das, was ihr wollt. So, das ist ganz sicher so. Das heißt, sowohl die 97 als auch die Teneré sind so gut, wie ihr euch das vorstellt. Ihr müsst euch nur überlegen, ob ihr so Elektronik wollt, viel bei KTM und mehr dafür bezahlen wollt, oder ob ihr bei Yamaha einfach das einfachere Konzept haben wollt und das für viele Fernreisenden eigentlich das bessere Konzept, wenn es einfacher gehalten ist. Und dann eben wiegen tun die praktisch das Gleiche. Wenn du in beide dieselbe Menge Sprit reintust, kommen die fast aufs Gleiche raus. Das ist, gibt sich fast nichts.
Ja, also ich glaube auch. Also ich persönlich bin tatsächlich mega gespannt auf die Teneré 700. Also ich finde, sie sieht halt auch cool aus. Sie hat halt, sie geht halt tatsächlich auch ein bisschen von den ganzen Reise-Enduros weg, weil die sieht halt echt einfach ein bisschen so Rallye-artig aus, ne? Sie sieht halt aus wie so ein Dakar-Motorrad irgendwie.
Okay, wir machen es so, wir fragen eine zum Test an, okay?
Ja, dann sollten wir die auf jeden Fall aber beide fahren. Das ist irgendwo, wo auch immer. Aber ja, ich finde die super, super spannend. Und tatsächlich, um das Thema noch quasi abzuschließen, also seit unserer Ausfahrt da, steht bei mir so eine WR250 irgendwie ganz oben auf der To-Do-Liste. Mir so ein Ding irgendwie in den nächsten Monaten mal zu besorgen und dann hier ein bisschen durch die Eifel zu prügeln.
Das ist ein guter Plan.
Ja, ich glaube auch.
Das war ein sehr guter Plan. Das ist ein sehr gutes Motorrad auch. Und da ist dann auch wirklich so, also falls du dir wirklich eine holst, es gibt einen 14-Liter-Tank da und dann können wir wirklich nämlich mal eine richtige Enduro-Tour machen. Reisen mit Enduros. Ich weiß nur noch nicht, was ich dann fahre. Ja. Aber irgendwas halt, wo es auch ein bisschen Tankreichweite halt hat. Mhm.
Genau, und für, naja, dann hatten wir ja noch, also wir haben ja ganz viele schöne Ideen noch in Holland in den Alpen gesponnen für weitere Touren und Fahrten und Tests. Ich glaube, ein paar schöne Sachen kriegen wir daraus demnächst mal noch gezaubert.
Wir können ja auch Yamaha Reise-Enduro-Vergleichstest. WR250 mit 14-Liter-Tank gegen Tenere 700.
Oh ja, gegen Tracer. Dann hat man so das. Ist
doch keine Reise-Enduro.
Nee, eigentlich nicht. Es ist ja eher so ein Sporttourer, aber manchmal wird sie halt auch so in die Reise-Enduro-Test mit reingeschoben, weil sie halt so das verkörpert, was eine Reise-Enduro kann, nämlich irgendwie reisen. Und theoretisch kann sie halt genauso viel Gelände wie die meisten Reise-Enduros auch.
Hätte man quasi das. Ihr weißt, was auch eine gute Reise-Enduro war?
Nee.
Die Honda CB650. Fand ich ja. Nee, damit möchte ich unseren Exkurs in die Alpen abschließen. Das Thema Allrounder wird meiner Meinung nach unterschätzt, weil der Allrounder kann halt einfach sehr viel und darunter ist auch so eine Schotterautobahn mitfahren.
Ja, also das geht ja.
Wenn man ein Motorrad hat, das möglichst viel können soll, dann ist man mit dem Allrounder gut bedient, weil der Sebastian und ich wollen nämlich auch mal Rennstrecke fahren. Und das Ganze mit der Reise-Enduro vergessen, da gibt es schon gar keine Reifen dafür.
Das stimmt, ja. Für die Rennstrecke muss ich mir dann nur die Angstnippel abmachen. Die stehen im Weg.
Ja, die würde man abmachen.
Ja.
Sinnvollerweise. Aber die sind bei Honda ja auch immer so lang, dass du Kartoffeln aufspießen kannst.
Ja, das stimmt. Anscheinend ja zu Recht wegen dem Auspuff und ich bin tatsächlich gestern oder vorgestern bin ich bei einer kurzen Ausfahrt hier in der Eifel mit dem Auspuff, mit der Auspuffverkleidung aufgesessen. Das war okay. Allerdings noch nicht so.
Normalerweise ist es so, dass selbst wenn du die, also bei Honda war es bisher immer so, wie ich es kenne, selbst wenn du die Nippel abnimmst, schleifen erst die Rasten bei Honda, einfach aus Konzeption Sicherheit heraus. Und dann erst der Auspuff.
Ja, also ich habe tatsächlich, ich bin auch gar nicht mehr den Rasten aufgesetzt an der Stelle. Also es war auch nicht, also es war nämlich gar nicht viel Schräglage. Es war einfach nur ein bisschen Schräglage, aber eine sehr fiese Kompression in der Straße plus noch eine Bodenwelle da unten drin. Und da bin ich dann tatsächlich kurz mit dieser Auspuffverkleidung dann nochmal, die um den Schalldämpfer herum ist, kurz mal am Boden entlang geschraubt.
Okay. Ja, vielleicht ist das wirklich wegen, weißt du, dass du genau da in der Kompression warst, wo dann der Auspuff dann einfedert hinten, weißt du, wo nur hinten dann einfedert und der Auspuff dann das tiefste Teil wird.
So, genau, richtig. Also das hat eher, also wie gesagt, es war an der Stelle nicht schräglagenbedingt, es war tatsächlich einfach, ja, ich wiege halt auch ein paar Kilo. Ich sollte vielleicht die Federvorspannung hinten noch ein bisschen erhöhen. Ja.
Wollen wir zum Hauptthema kommen?
Schon zum Hauptthema, nach einer halben Stunde. Aber ich glaube, es war trotzdem jetzt ganz okay.
Entschuldigung, die
ich fand diesen Alpenausflug schön und
da warten viele Leute drauf und ich glaube auch, dass die Tenere viele Leute interessiert. Das heißt, ich glaube, ich weiß.
Ja.
Und deine Honda ist auch ein tolles Motorrad. Da kann man ruhig ein bisschen drüber reden.
Die ist halt ausverkauft, also vor Ende des Jahres wird es da keine mehr geben, wenn sich jemand für die CB650 interessiert, aber ja.
Ja, KTM hat versprochen, weil ich hier gesagt habe, ihr habt doch wieder so zu wenig geplant. Und KTM hat diesmal versprochen, also für alle, vielleicht gebt ihr mir da Feedback, wenn ihr keine kriegt, okay? KTM hat versprochen, dass diesmal genug 97 Adventures vorhanden sein sollen. Sie haben diesmal versprochen, sie haben genug produziert. Das wäre ein Novum, dass ein Motorrad, das viele Leute geil finden, bei KTM auch wirklich in ausreichender Zahl produziert worden ist. Bitte sagt mir Bescheid, ob sie gelogen haben, okay?
Da bin ich mal sehr gespannt. Schauen wir mal. Könnte vielleicht auch ein schlechtes Omen sein. Nachher will sie dann doch niemand haben plötzlich. Ja, weil halt jetzt blöd, die Teneré kommt.
Das wäre blöd, aber das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube auch, ja. Weil du so gut findest allein.
Weißt du, wenn Audi den nächsten SUV rausbringt, bei Autos ist es ja genauso. Beim Motor, da sind es die Reiseenduros, bei Autos sind es die SUV. Da sage ich auch, ich brauche das, weil ich habe meinen Pferdeanhänger. Und dann denke ich mir, dein Pferdeanhänger, du fährst zweimal im Jahr zu irgendeinem Leihpferd und leihst dir einen Anhänger. Wenn Audi jetzt einen neuen Kuh irgendwas rausbringt, dann machst du dir sicherlich keine Sorgen, dass die den an die Frau und an den Mann kriegen.
Nee, definitiv nicht, nee.
Das kaufst du mir. Hier, BMW X7 jetzt. Das ist eine Designqualle von Lovecraftschen Albtraumauswüchsen. Und du weißt genau, selbst in diesem Luxussegment, das wird sich besser verkaufen als der 7er.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Also als der normale 7er, ja. Das ist einfach so.
Ja.
Weil es ist ein SUV.
Genau.
Und ich brauche das ich habe Familie und einen Pferdeanhänger.
Es scheint auch irgendwie zu klappen, dass je absurder und je teurer du so ein SUV machst, desto besser verkauft es sich. Und stimmt, das passt ja dann auch wieder mit der Analogie SUV und Reiseenduro ist ja bei BMW genauso. Also stimmt, da sind wir eigentlich durchgehend konstant bei BMW.
Die BMW Adventure, GS Adventure, die sind auch, also sind super beliebt. Ja. Und genauso wie, muss man darauf achten, wie viel Defender und Jeep Wrangler und so rumfahren und wo die rumfahren. Also in Stuttgart haben sehr viele Leute einen Defender. Die lieben ihre Defender und dann fahren sie 100 auf der Autobahn, weil sonst wird es sehr laut und so. Aber es gibt kein wirkliches Revier in Europa, wo du diese Autos wirklich da brauchen könntest. Und dann fahren sie ab und zu halt in Urlaub, wo sie mal so halt ein paar Schotterpisten fahren können und dann ihr Dachzelt verwenden können. Das ist einfach so. Den Leuten macht es halt Spaß. Und dass es nicht sinnvoll ist, hat noch niemanden in der Geschichte der Menschheit aufgehalten.
Ja.
Das ist halt einfach so. Und genauso wird die 97 Adventure sich verkaufen wie geschnittene, ja, bevor ich wieder die Hupe kriege, wie geschnittenes Brot. Ich sage immer geschnittene Titten und ich soll das nicht sagen.
Ach, das darfst du gerne sagen. Ja, ja.
Ich möchte an meiner Sprache arbeiten, weil ich will ja den Podcast dem Martin andrehen, dass der auf Reise läuft.
Okay.
Der hat ja schon gesagt, also mit Triumph-Klassik-Fans mit Schwanzlutschen vergleichen, das ist nicht gut. Aber da habe ich gesagt, ja, ich will das ja kuratieren für dich. Ich nehme diese Sachen dann vorher raus. Aber ich will ja möglichst wenig Sachen rausnehmen.
Ja, also ich verstehe auch nicht, wo da die Problematik ist bei diesem Vergleich.
Ich fand meine Analogie sehr treffend.
Ja, Hauptthema. Wir wollten ja schon seit längerem mal über das Thema autonomes Fahren sprechen und vor allem so den Stand des autonomen Fahren, weil es gibt ja immer wieder so ganz verheißungsvolle Ankündigungen und dann wird immer gesagt, das ist so gut wie fertig und dann heißt es, dann kommt der Herr Musk daher und dann sagt er auch wieder, 2020 haben wir eine Flotte von 1 Million Roboter-Taxis, was dann natürlich, also autonom fahrende Teslas, was dann sofort eine riesen Schlagzeile loslöst, damit er dann halt ein paar Wochen später sagen kann, ja, ich meinte damit eigentlich, dann haben wir 1 Million Teslas, die potenziell autonom fahren könnten.
Wusstest du, dass Audi serienmäßig seit 2017 anbietet, vollautonom Autobahn fahren?
Ja, mit dem A7 kam das, glaube ich, oder? Oder A8?
Das war mit dem 9.8 damals. Also da war in der Ankündigung auch ab 2017, das war 2016 oder 2015, ja. Ab 2017 vollautonom Autobahn fahren, da warten wir bis
und
heute
und dann wieder Ruder, Ruder, Ruder.
Ach, ja, Ruder, Ruder, Ruder. Ich habe mir zwischenzeitlich die Hardware angeguckt, die ein Thema dieses Beitrags sein muss. Mhm. Da sind verschiedene Chips integriert auf so einer Platine. Das hat auch eine Firma gemacht, die es ganz schlau gemacht hat, damit man halt so die teuren Chips so rauslöten kann und die Platine trotzdem läuft, damit man das runterskalieren kann auf einen kleinen Q1, falls es den gibt. Ich weiß es gar nicht. Gibt es einen Q1 mittlerweile? Q2 gibt es, oder?
Ist nicht umgekehrt. Es gibt einen Q1, aber keinen Q2.
Ja, gibt es mit der
Audi ist bei mir. Es gibt, genau, es gibt einen Q2, genau, richtig, der Q2. Ja.
Also es gibt einen kleinen Q und da darf das natürlich nicht, das Kessel nicht dasselbe kosten wie im A8. Auf jeden Fall die Rechenleistung, da ist ein Prozessor drin von Infineon, glaube ich, und der hat, wenn er den Sicherheitsanforderungen des Automobils entsprechen soll, also mehrere Kerne laufen in Lockstepping und so, um die Sicherheit zu erhöhen, also redundante Berechnung, dann hat er die Rechenleistung von einem damaligen, sagen wir mal so, Smartphone, also nicht besonders viel. Mhm. Und da und auf diesem Chip wollten sie halt implementieren auch die autonomen Fahrfunktionen. Und das wird halt so nicht funktionieren.
Hatten die nicht eine Nvidia-Plattform damit drin?
Ja, da ist auch ein Nvidia drin, und zwar wie heißt er? Weil ich hab zwei davon. Ich habe einen in meinem Nvidia Shield TV und einen in meinem Google
Pixel 10. Sind das nicht diese CUDA-Dinger? Nee,
CUDA ist noch was anderes. Nee, mir entfällt der Name. Ich muss ihn kurz googeln. Wie heißt der scheiß Chip? Tegra X1, jetzt.
Der Tegra, ja, genau. Das Ding,
was also auch ein Tablet Tegra so. Der Tegra X1 ist der Nachfolger von dem ersten Tegra, von dem wir auch zwei im Haus haben. Und das ist ein toller Chip. Und da will ich gar nichts dagegen sagen, aber der ist nicht mal dafür da, auch nur irgendwie da, dass er diese Sachen macht, sondern den verwendet Audi für Sensorintegration und Bildvorverarbeitung. Mhm. Da kann man jetzt argumentieren, dass da auch schon so KI ist, aber die eigentliche KI in Anführungszeichen Bildvorverarbeitung, also eine Bildvorverarbeitung mit künstlichen neuronalen Netzen, findet auch nicht auf diesem Chip statt, sondern die findet im Mobileye-Chip statt, der auch noch damit drauf ist, der die Daten von der Kamera aufbereitet.
Mhm. Ja.
Oder von den Stereo-Kameras. Und der Nvidia-Chip, der hat da gar nicht so viel zu tun. Der macht so schön Anzeige auf dem Infotainment-System und dann Sensorintegration, aber der überarbeitet sich da nicht auf der Platine. Mhm. Der ist halt mit drauf und dann hat man Nvidia als Partner mit drauf. Aber das ist nicht der Chip, der diese Berechnung machen soll. Ja. Der ist nicht dafür vorgesehen. Okay, ja. Bei Audi. Aus verschiedenen Gründen ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die Rechenleistung, die da drauf ist, für so Entscheidungsfindung und Mustererkennung ist zu gering. Und wahrscheinlich hat es auch Audi mittlerweile gemerkt, dass die reale Welt doch ein bisschen komplexer ist, als man sie so von einem Prozessor auf Smartphone-Leistung halt da irgendwie berechnen lassen kann. Also die wirklichen Autoplattformen von Nvidia, die haben viel, viel, viel mehr Rechenleistung und die sind auch stark optimiert auf diese kleinen Einheiten, mit denen du Tensoren berechnen kannst. Mhm. Also so was früher die Shader waren auf der Grafikkarte, sind halt jetzt diese kleinen Grafikkerne, die dann hochparallel Tensoren berechnen können, wie du es halt für künstliche neuronale Netze brauchst. Dann kannst du halt irgendwie einen großen Teil von deinem neuronalen Netzwerk einfach parallel berechnen, weil sich das so gut parallelisieren lässt und dann kriegst du auch einen entsprechenden Durchsatz raus. Aber das sind komplett andere Maschinen und die sind bei Audi nicht verbaut. Im Tesla Model S hat Tesla bei Nvidia einen Vorgänger von diesem Chip, von dem heutigen System gekauft. Und der macht da auch den Autopilot, aber der macht auch alles andere. Mhm. Und den hat Tesla damals gekauft und ich fand es die richtige Entscheidung, damit man Leistungsreserven hat, damit man später Software verkaufen kann. Und das machen sie ja. Die kommen immer so neue Updates und dann kann das Auto mehr. Ja.
Und
also zum Beispiel auch Tesla macht ja Regensensor. Regensensor kostet ja Geld. Deshalb hat Tesla keinen Regensensor und dann haben sie halt Regensensor über die Kamera gemacht. So zum Beispiel. Das haben sie dann halt irgendwann ausgerollt als Software, solche Sachen.
Also beim Model 3, das ich regelmäßig fahre, da ist jetzt zum Beispiel auch ein Fernlichtassistent per Software-Update gekommen. Funktioniert total beschissen, aber ja, Fernlichtassistent per Software gekommen. Toll.
Ja, aber es ist halt so, dazu musst du halt den Spielraum haben. Und das finde ich auch ganz gut. Das haben andere Autohersteller jetzt auch beim Infotainment begriffen, dass man Rechenleistungen halt haben sollte. Hier Mercedes im MBUX hat auch einen Nvidia-Chipsatz. Da verraten sie nicht genau, welcher das ist. Sie nennen den Chipsatz Parker. Den gibt es offiziell nicht bei Nvidia. Mhm. Also sie heißt irgendwie Peter und Parker. Ich habe es vergessen. Geil. Auf jeden Fall, es ist nicht was man offiziell findet. Man kann daraus Schlüsse ziehen, welches wahrscheinlich ist. Aber halt viel Rechenleistung und damit man später Software nachrüsten kann. Und die Einheit ist auch wirklich schnell, ist hochauflösend, hat geringe Latenzen, ist super. Und trotzdem, auch bei Mercedes, ist das Niveau von selber fahren halt nicht besonders hoch.
Ja.
Trotz aller Versprechungen. Ich meine, jetzt nächstes Jahr ist 2020. Wir haben ja alle gehört, die ganze Versprechung von Google und allem, 2020 geht's los und dann setzen wir uns ins Auto und saufen uns einen in die Birne rein. Ich sehe nicht, dass es so ist. Es wird auch nicht so sein.
Wobei Google, glaube ich, nie so großspurig irgendwelche Jahre rausgehauen hat eigentlich. Doch. Echt?
Der Urmson hat gesagt, sein Sohn macht demnächst, also wird dann und dann 18 und macht einen Führerschein und er arbeitet hart daran, dass er den nicht braucht. Und das war ungefähr 2020.
Okay. Weil ich habe tatsächlich...
Vor der Gründung von Waymo war das.
Ja. Weil ich habe, also genau, eigentlich auch noch vor der Gründung von Waymo habe ich auch, da gab es von dem Leiter des Projektes vom autonomen Fahren, den Namen weiß ich jetzt nicht, der hat auch immer mal wieder ein paar TED-Talks gehalten, wo er auch ganz schöne Einblicke gegeben hat, also wo er tatsächlich dann zum Beispiel mal so die ganzen Videos aus den Fahrzeugen mal vorgestellt hat.
Dann war das der wahrscheinlich.
Und da hat er nämlich, also den einen TED-Talk, den ich da gesehen habe, da hat er noch gesagt, man braucht eigentlich jetzt noch gar nicht drüber diskutieren, wann das überhaupt mal da sein wird, weil, und hat halt ganz viele Edge-Cases gezeigt, womit er eigentlich... Okay. Mhm. Ich muss gleich mal googeln, wer diesen TED-Talk gemacht hat.
Ich habe auch zwei TED-Talks von ihm gesehen und einer davon war halt der, wo er das mit seinem Nachwuchs gebracht hat.
Okay.
Also seinem Sohn oder seiner Tochter.
Ich glaube, bei mir war es Chris Urmson.
Ja, sag ich doch. Chris Urmson. Ja, vielleicht hat er, aber wie Audi auch. Also, ich habe das bei ganz vielen festgestellt. Also, als so um 2012 rum, als es so richtig abgegangen ist, man diese riesigen Fortschritte nach langer Zeit des KI-Winters, hat man riesige Fortschritte gemacht der
Bildverarbeitung
mit Convolutional Neural Networks für die Bildverarbeitung,
genau.
Wo man riesen Fortschritte gemacht hat. Die ohne Präzedenz waren und da hat man dann gedacht, dass dieses Tempo jetzt so weitergeht und morgen fahren wir alle autonome Autos, weil das geht so gut. Und in der Mustererkennung hat man auch große Fortschritte gemacht, und zwar nicht nur in der Bildmustererkennung, sondern auch Tonmustererkennung, also in der Audiobearbeitung und so vergleichbaren Sachen. Aber das hilft ja halt in anderen Bereichen noch nichts. Und ein großer Bereich beim Autofahren ist die Entscheidungsfindung. Was mache ich als nächstes?
Mhm.
Und bei was mache ich als nächstes, kannst du nicht einfach halt kannst du nicht so einfach ein neuronales Netz drauf werden. Es gab immer wieder so Demos, da haben halt Leute über Q-Learning ein ferngesteuertes Auto oder ein virtuelles, simuliertes Auto so eine Rennstrecke langfahren lassen. Dazu muss es halt immer Abstand von den Rändern halten, weil sonst crasht es.
Mhm.
Und dann lernt es und irgendwann lernt es, diesen Kurs zu fahren, indem es Abstand hält von den Rändern. Und an Unis haben die das auch nachgebaut und fährt es einfach einen Flur lang und darf halt nicht in den Flur crashen.
Ja.
So kannst du aber kein autonomes Auto bauen.
Genau.
Und so wird es auch nicht gemacht. Ich habe extra halt noch mal gefragt. Sondern das ist immer noch so, dass es auf der Ebene der Mikronavigation, also Makronavigation ist ja klar, da hat jemand ein Ziel angegeben und da muss er hinfahren. Aber in der Mikronavigation, wie stelle ich jetzt den Lenkwinkel ein und da ist ein Ball auf der Straße und so fahre ich jetzt außen rum, kommt da noch ein Kind hinterher? Und so in der Mikronavigation die Entscheidungsfindung, dass die eben nicht stattfindet mittels irgendwie Mustererkennung in KI. Und Leute probieren das, aber es hat sich noch nicht so rausgebildet, dass man das wirklich da im Griff hat, sondern das sind komplett andere Sachen. Das sind zum Beispiel klassische Regelsysteme und klassische Pfadfindungsalgorithmen immer noch am Start, die ich damals bei der Spieleentwicklung, also ich habe mich viel mit Spieleentwicklung beschäftigt früher, für die Leute, die mir Hintergrund von uns eingefordert haben, also bevor ich zur CT gegangen bin, habe ich mir auch überlegt, zu Electronic Arts zu gehen, die ein neues Entwicklerstudio aufgemacht haben und die haben Leute gesucht und haben mich da beworben mit meiner eigenen Game Engine und da habe ich mich ganz viel mit Spieleentwicklung beschäftigt, wo du ja auch ein effizientes System brauchst, dass der Gegner was Schlaues macht, damit es für den Spieler nicht langweilig ist. Und da würde ich solche Regelsysteme der Pfadfindung halt dazusetzen, grundsätzlich, aber die sind es auch immer noch, die da am Start sind, für diesen Mikronavigationsbereich. Und da hat es auch noch keinen irgendwie Durchbruch so richtig gegeben.
Ja. Dazu kommt das ja tatsächlich dann. Ich glaube, ich hatte von diesem Chris Urmson einfach in dem Talk andere Sachen gehört, als du jetzt auch gerade gehört hast, weil ich habe gerade auch nochmal ein bisschen parallel recherchiert. Also wir sprechen, glaube ich, von beiden vom gleichen TED-Talk. Aber er hat da einen sehr schönen Satz da drin gesagt. Und zwar war das sinngemäß, wenn du fliegen willst, kannst du noch so lange üben zu springen, du wirst durchs Springen nicht zum Fliegen kommen. Und was er damit halt sagen wollte, war, es ist völlig egal, also weil es ja lange Zeit dann auch immer diese Diskussion gab, ja, aber guck doch mal, wo unsere Assistenzsysteme schon stehen, da ist das autonome Fahren ja quasi nur noch, da schnippst du einmal und dann fährst du autonom. Und was er damit halt eben ausdrücken wollte, war ja genau das. Assistenzsysteme und Co. sind halt alles Sachen, die in einem sehr klaren Bereich funktionieren, in einem klar abgesteckten Bereich und regelbasiert arbeiten. Und regelbasiertes Arbeiten und solche einfachen Pfadfindungsalgorithmen und sowas alles funktionieren halt einfach überhaupt nicht, wenn du hochkomplexe Umgebungen hast und darin selbstständig Entscheidungen treffen musst, wo ja sehr viel so vorhersehen beziehungsweise voreinschätzen, also predictive, wie nennt sich's im KI-Bereich, wenn du halt eben...
Nee, das heißt auch Vorhersagen.
Genau, also wenn du solche Vorhersagen treffen musst, was ja im Straßenverkehr tatsächlich die Realität ist. Ne? Also rechts läuft ein Fußgänger entlang und ich gucke mir diesen Fußgänger üblicherweise als Mensch an und kann durch seine Gestik und sein Verhalten und alles darauf schließen, der wird jetzt wahrscheinlich nicht drauf losrennen, sondern es sieht so aus, als ob diese Person stehen bleibt. Und allein solche Sachen sind schon...
Man unterschätzt auch den Menschen. Also der Mensch ist halt, hat sich entwickelt in einem Umgebung, wo er halt sehr viel einschätzen muss. Mhm. Als wir zusammen ein Stück Autobahn eingefahren sind, habe ich dich beobachtet und gesagt, okay, 3, 2, 1, jetzt setzt du einen Blinker und habe meinen Blinker gleichzeitig gesetzt. Einfach um zu gucken, ob ich die Information, die ich nur aus der Bewegung von dir und dem Motorrad auf der Straße habe, so richtig einschätzt. Und das hat man häufig im Auto. Du denkst dir, der fährt jetzt gleich
raus.
Genau, so, und dann fährt er raus.
Weil man halt schon sieht, dass er vielleicht so, also allein aus dem gesamten Umfeld, aha, er ist jetzt kurz vor einem LKW und es gibt eine gewisse Lücke, einen gewissen Abstand, plus die Person geht vielleicht gerade schon oder kommt gerade schon so ein bisschen Richtung Mittellinie und sowas alles. Das ist genau das, was du sagst, wo man dann einfach...
Die Automarke, der Autotyp, genau. Wie bewegt er sich drin, ist er nervös und so. Und dieser Bereich Kontext ist für künstliche Intelligenz immer noch sehr schwer, weil es wird ganz viel halt direkt aus den Mustern gelesen. auch besser teilweise, als es der Mensch kann, direkt aus den Daten lesen. Aber Kontext ist halt die Stärke des Menschen. Und da gibt es dann auch noch eins, also die Leute haben mittlerweile gefressen, weil sie es echt wie die Stopfleber reingestopft gekriegt haben. Der Mensch macht Fehler. Mhm. Und die Maschine, wir wollen Maschinen bauen, die weniger machen. Das hat jeder gefressen, weil wir es so reingestopft gekriegt haben. Ich habe mir immer mal die Fehlerraten, die zu wirklichen Toten führen, auf der Straße von Menschen angeguckt. Und die sind erstaunlich niedrig. Und zwar liegt es daran, dass, also pro, wenn du guckst, pro Millionen gefahrenen Kilometer, wie viele Todesfälle es gibt. Das ist echt erstaunlich niedrig. Und das hat auch noch keiner von den automatischen Fahren belegt, dass er es besser kann, weil die einfach auch noch nicht so viele Kilometer gefahren sind, dass es belegen möglich war. Im Gegenteil, hat Uber mal gezeigt, wie man es nicht macht. Die haben ein völlig unfertiges, halbfertiges System einfach auf die Straße geschickt, wie die Arschlöcher, die sie sind. Entschuldigung, dafür entschuldige ich mich nicht.
Es sind Arschlöcher. Da kriegst du auch keine Hupe von mir. Nee.
Und ein Mensch ist gestorben aufgrund ihrer Arroganz. Wir machen eine bessere Welt und wenn dann eine Obdachlose stirbt, ist mir doch egal. Also das ist eine unfassbare Arroganz. Wenn du dir angeguckt hast, was das System alles nicht konnte, dass da auf der Straße rumgefahren ist, das ist eine Frechheit und ich reg mich jetzt schon wieder drüber auf. Das ist eine Unverschämtheit und eine Arroganz und ein Missachten anderer Menschen, die ohne Beispiel sind und das es so nur im Silicon Valley gibt, weil dort eben so eine Kultur halt gefördert wird. Und jetzt, weil du es vorhin gesagt hast, dass jetzt Volvo sich ausgerechnet mit den Arschlöchern zusammentut, wenn du Ingenieur bist bei Volvo und jetzt hörst, oh, mit Uber, dann ist der Scheiße. Mhm. Weil ja, Volvo will ja irgendwie weniger Verkehrstote. Ja. Vision Zero und so weiter, ist ja Volvo immer schon Sicherheitstechnik dabei gewesen. Und jetzt musst du mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Das wird entweder in Flammen aufgehen, diese Kooperation, oder so ganz still unterm Tisch verschwinden. Und wenn das beides nicht tut, dann passiert das Allerschlimmste, nämlich dann kriegt Volvo Uber-Technik und dann wird es noch schlimmer.
Da haben wir übrigens schon wieder die nächste tolle Ankündigung, also von diesen ganzen KI-Ankündigungen und sowas, autonomes Fahren, die es immer wieder gibt. Bis 2021 wollen die zusammen autonom fahrende Autos anbieten. Also in 2021. Also
bei der Technik, die Uber hat, wird es 2021 wieder Volvos geben, die sich aufs Dach legen und Leute überfahren. Das haben wir schon, das gibt es schon, die Technik. Ich möchte den Gedanken noch zu Ende führen. Nämlich, die Stärke vom Menschen ist auch gar nicht, keine Fehler zu machen, sondern die Stärke vom Menschen ist, Fehler zu machen und dann robust auf diese Fehler zu reagieren. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, dann sagst du nicht, oh, jetzt ein Fehler gemacht irgendwie, jetzt bin ich halt tot, sondern, oh ja, jetzt muss ich irgendwas zaubern. So, und das ist halt eine Stärke von organischen Systemen, die halt wichtig ist fürs Überleben und worin der Mensch sehr, sehr, sehr gut ist und die Teil war der Überlebensstrategie, in der sich der Mensch entwickelt hat, weil da stark wandelnde Umweltbedingungen dafür gesorgt haben, dass der Homo sapiens überhaupt das große Hirn entwickeln konnte. Das kostet ja brutal viel in Sachen Nährstoffe und Zucker.
Deswegen sind Kinder ja auch so lange nutzlos im Vergleich zu Hundewelpen.
Das hat sich aber dann gelohnt, als sich die Umweltverhältnisse sehr stark in sehr kurzer Zeit geändert haben, dass du zu Lebzeiten große Anpassungen an dein Verhalten vornehmen musst. Und da hat sich das dann gelohnt, diese großen Gehirne zu haben. Und ab dann ging es erst los mit den Homo-Varianten der Primaten, die dann auch erst irgendwie Traktion gefunden haben gegenüber den anderen Primaten, mit denen wir ja eng verwandt sind. Und dieses Fehlerhandling ist, du bist ja aus der Programmierung. Fehlerhandling ist was, wo in der Programmierung komplett vernachlässigt wird und das auch die KI-Systeme nicht richtig können. Es gibt ja ganz einfache Sachen, wenn du weißt, wie das Netzwerk Bilder sortiert, dann kannst du ein paar kleine Aufkleber an ein Bild machen, die für einen Menschen überhaupt nicht stören. Und der Computer liest da draus eine völlig andere Zahl und kategoriert es in eine völlig andere Kategorie ein, weil er einfach diesen für uns offensichtlichen Fehler überhaupt in keinster Weise nachvollziehen kann, weil es gibt keinerlei Fehlerhandling da drin. Und diese Fähigkeit zum Beispiel ist halt im Straßenverkehr eine, die dauernd ist. Vor allem im Mischverkehr. Wenn nur Maschinen fahren, dann weiß jede Maschine, was die andere macht. Wenn die Maschine mit dem Mensch fährt und dann plötzlich ist ein Senior, der, oh, ich muss ja eigentlich raus und hat es zu spät gemerkt und dann zack, Blinker, rüberziehen und hat den anderen nicht gesehen. Das passiert ja jeden Tag 10.000-fach. Dann muss die Maschine diesen Fehler, den sie nicht selber verantwortet hat, den sie auch nicht vorhersehen kann, weil sie kann nicht vorhersehen, dass ihm das jetzt plötzlich einfällt. Es kann ja auch sein, dass es ihm erst einfällt an der nächsten Auswahl. Scheiße, vergessen, ich wollte ja noch. Und dann fällt er ganz ruhig an der nächsten Auswahl. Das kann ja genauso passieren. Und diesen Fehler robust zu behandeln, das ist halt tatsächlich halt so eine Kunst. Und da kann man auf der Straße noch froh sein, dass es meistens einfache Antworten gibt, nämlich einfach auf die Bremse. Das ist so ein Standard.
Das Problem ist halt, diese Szenarien, die du jetzt gerade geschildert hast, da wird halt eine falsche Vorstellung vom autonomen Fahren dadurch aufgebaut, dass dann plötzlich solche Nachrichten durch die Medien gehen, von wegen Tesla verhindert, Autopilot verhindert schweren Unfall, wo es dann ein Video gibt, es ist jetzt gerade vor 2 Monaten oder sowas irgendwie rumgegeistert, wo jemand in einem Tesla sitzt und irgendwie auf der mittleren Spur auf einer Autobahn oder sowas fährt und eine relativ große Geschwindigkeitsdifferenz und dann kommt ein anderes Auto vorne ran eingeschert, der Tesla schreit ein bisschen, bip, 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 und der Fahrer weicht aus. Und dann wird halt dazu geschrieben zu diesem Video von wegen, der Tesla hätte das alles selbstständig gemacht und er hat den Unfall erkannt und reagiert, ohne den Tesla hätte ich diesen Unfall nie überstanden. Und dann wird das so von den Medien aufgegriffen. Dass dieser Tesla gar nicht in der Lage ist, so ein Ausweichmanöver durchzuführen und das, also das ist dann, geht komplett unter und dann werden schon wieder so falsche Vorstellungen davon aufgebaut.
Das Tesla-System ja nicht mal, also Tesla-System im Model 3 ist eine Frechheit, haben alle geschrieben.
Das ist eine Katastrophe.
Das ist eine völlige Katastrophe, das ist nicht benutzbar. Das Tesla ja nicht mal das, was alle anderen können, nämlich einen Abstandstempomaten, der ist ein bisschen so weich rein und raus und so. Nicht mal das können sie ja. Und dass dann Tesla einen Unfall verhindert, halte ich für eher unwahrscheinlich.
Da werden aber durch solche Meldungen dann halt auch so völlig falsche Erwartungen einfach aufgebaut, beziehungsweise nicht falsche Erwartungen, aber halt solche, ja, aber wartet dann nur mal ab, ne? Weil der Musk sagt ja nächstes Jahr und die reden die ganze Zeit davon, die haben ja so einen irren Vorsprung, weil sie mit allen Teslas auf der Welt schon Daten gesammelt haben und die machen quasi nur Klick, wenn sie nämlich dann irgendwann ihr neuronales Netz live schalten und dann ist boom, so ungefähr. Ne? Und das halte ich für Schwachsinn. Das, also der Tesla hat mich letzte Woche erst wieder zweimal versucht, auf einer in einer Autobahnbaustelle mit Abfahrt in die Fahrbahntrennung reinzufahren. Zweimal. Ja, ich bin gerade auf einer Spur. Rechts geht eine Spur weg. Vielleicht sollte ich genau mittig zwischen diese beiden Spuren auf die Begrenzung fahren. Das klingt nach einem plausiblen Plan.
Und dann auch immer so schön, mit so einem schönen Lenkimpuls. Wo du denkst, ruhig,
richtig, Bronco, ruhig, Bronco. Sehr, sehr, sehr kräftiger Lenkimpuls. Ich habe auch schon ein paar Mal mit dem Tesla tatsächlich von hinten auf der Autobahn Lichthupe bekommen, weil das Ding plötzlich so wirre Manöver gemacht hat und irgendwo versucht hat, wegzulenken. Und die Leute hinter mir halt gedacht haben, ich muss betrunken sein oder ich sitze am Handy oder sonst irgendwas. Aber du musst ja dann immer diese Korrekturbewegung machen. Also das Auto drückt plötzlich in irgendeine Richtung weg. Und der macht das dann schon mit gut Nachdruck. Also bei einem A6 oder bei einer E-Klasse oder sonst was, ganz ehrlich, da habe ich meine Hand nur noch ganz lose am Lenkrad legen, sodass ich ab und zu diesen Lenkassistenten befriedigen kann, dass er denkt, meine Hand ist voll am Lenkrad. Beim Tesla habe ich auch mit Autopilot meine Hände immer am Lenkrad. Und ja,
gerade und der geht dann. Autopilot.
Und der geht dann mit solchen heftigen Bewegungen da plötzlich manchmal rein, so völlig willkürlich. Und dann lenkst du dann wieder dagegen und das sieht halt von hinten aus, als wärst du betrunken. Da bin ich, wie gesagt, ich habe da schon 2-3 Mal Lichthupe bekommen. Und dass ich mir dann, ich denke mir die ganze Zeit, entweder unterschätze ich das maßlos, was Tesla im Hintergrund werkelt.
Nein, das muss ich nicht. Du siehst doch, du fährst doch jetzt Model 3, du siehst doch die Software.
Ja.
Also wenn die so einen Vorsprung in Sachen Software hätten, dann würde das alles besser funktionieren. Die haben ja beim Model 3 nicht mal ihre Bremssoftware richtig gekriegt. Das hat schlechter gebremst als ein Pickup, ja. Das hatten wir doch.
Aber
das war rein die Software, die sie nicht hingekriegt haben für die Bremse. Ich meine, das ist noch keinem anderen Autohersteller jemals passiert. Also die Software für die Bremseinheit nicht richtig hingekriegt hat zum Start von einem Auto.
Ja, gut.
Oder so schlecht.
Ja, manche kriegen halt die Hardware nicht hin. Aber nein, also ich denke mir dann, okay, bin ich da vielleicht ein bisschen zu pessimistisch? Vielleicht arbeiten die ja quasi in verschiedenen Entwicklungsbranches. Da haben die so den einen Branch mit, das sind alles nur Assistenzsysteme und da schieben wir ab und zu mal ein Update raus. Und auch die Updates sind immer noch kacke. Also es gab jetzt 3 Updates auch für den Autopilot und es ist nichts besser geworden. Oder und wir haben dann unseren anderen Branch, in dem wir dann halt so richtig hier gib ihm, wo wir unsere neuronalen Netze mit allen Daten füttern und daraus halt das Übersystem schaffen. Und das wird halt dann erst auf einen Schlag ausgerollt irgendwann, so Big Bang-mäßig. Aber das war kann ja ich mir nicht vorstellen.
Das war ja die Hoffnung von, kennst du Comma AI?
Nee.
Das ist so eine Firma, ich glaube, hat mittlerweile eine Firma gegründet. Auf jeden Fall, du kannst auf GitHub kannst du den Code runterladen und kannst dir da so ein System installieren und kannst in irgendeinem China-Smartphone, das genug Leistung hat, kannst du da oben reinhängen und das fährt ein Auto für dich. Und da hast du ein System, das, keine Ahnung, wie das funktioniert. Wahrscheinlich ungefähr auf Niveau von Tesla, aber nicht auf.
Ach, ist das von dem George Hotz, von dem PlayStation-Hacker?
Genau, von dem George Hotz. Ja. Der ist halt so Hacker. Okay. Der hat dann auch, genauso wie andere, endlich KI-Winter zu Ende und in der Hype hat er gesagt, we will win autonomous cars und so weiter, hat er da die Fresse aufgerissen, noch und noch. Und man kann es verstehen, dass er voll motiviert war, aber es ist halt nicht so passiert. Und er hat auch gesagt, ja, alle, die damit fahren, die sammeln ja Daten und dann aus diesen Daten, aber das reicht nicht. Es ist, wenn du riesen Datenhaufen hast und unstrukturiert, es reicht nicht, sondern was sich herausgestellt hat einfach ist, dass du schlaue Methoden brauchst, um die Daten vorzusortieren, um wirklich zu wissen, was willst du daraus lernen. Wenn ich jetzt einem Menschen einfach Berge von Daten gebe und sage, hier lernen, was raus funktioniert, auch nicht, sondern es ist dann effizient, wenn die Daten so präsentiert werden, dass eine steile Lernkurve ermöglicht wird. Und da muss noch ganz viel gemacht werden. Ein Kollege von mir, der Harald, ehemaliger CT-Kollege, Harald Bögeholz, vielleicht kennen ihn die CT-Leser noch, der ist jetzt nach Australien gegangen. Er ist Mathematiker und er forscht dort an der Uni in Melbourne an mathematischen Grundlagen zum Maschinenlernen. Und zwar, weil einfach in der Datenanalyse man gemerkt hat, ja, man wirft da immer so Daten drauf und dann hofft man halt, dass was rauskommt. Und wir brauchen dringend mehr Struktur, wenn wir überhaupt die nächsten Durchbrüche machen wollen, die dringend nötig sind. Und da ist er einer der Leute, die halt an Grundlagen forscht. Und diese Grundlagen finden ja in den Firmen keine Beachtung, bis sie nicht fertig sind. Sondern die wie jede Grundlagenforschung, wird halt an Grundlagen geforscht und dann kommt irgendwas raus, was die Firmen dann irgendwann benutzen. Aber da wird sich noch ganz viel tun und muss sich noch ganz viel tun, weil die Methodik einfach ist halt nicht ganz so einfach wie, wir haben ganz viel Daten und dann lasse ich das lernen und dann wird es voll geil. Und je mehr Daten ich habe, umso geiler wird es, dass das automatisch so ist oder automatisch, je größer ich mein Netzwerk mache, je mehr Daten, umso geiler sind meine Ergebnisse. Da hat sich herausgestellt, dass da sehr schnell natürlich Grenzen kommen. Du brauchst Struktur und eine Art KI-Pädagogik, dass du halt eine Datenanalyse vornimmst, eine Vorsortierung und dann einen Mechanismus hast, wie aus diesen Daten effizient gelernt werden muss. Und an dieser Front, die nirgendwo stattfindet, weil die zu abstrakt ist, da passieren gerade die wichtigen Sachen. Und wenn dann Leute kommen, oh, wie werden wir in Zukunft die Kabine des autonomen Autos und so, wenn ich damit beschäftige, denke ich mir, das ist doch scheißegal. Das ist wie zu sagen, irgendwie, ah ja, wie werden wir dann, welche Möbel kaufe ich mir dann, wenn ich auf Mars wohne? Ich mir, erst muss ja da zu Mars kommen. Und die Möbel sind dann das ganze Problem. Da findest du schon irgendwelche Möbel. Die machst du dann, was weiß ich, was gut zu Rot passt, halt schwarz vielleicht. Und dann hat man halt dieses Gedanke, ja, die Technik ist eigentlich schon fertig. Und jetzt gucken wir mal, wie ich es mir da drin einrichte. So ist es aber nicht. Die Technik ist noch nicht fertig und die Technik hat ihre eigenen Probleme noch, an denen noch sehr viel gearbeitet wird aktuell.
Wobei mit dem Trainieren der autonomen Netze, also zumindest mal von Google weiß ich, dass sie da, glaube ich, schon auch ein bisschen weiter sind. Also da, bei denen ist es ja auch so, dass sie mit allen Daten, die autonom fahrenden Autos sammeln und immer wieder da, wo irgendwie ein Eingriff notwendig ist oder irgendwas nicht gepasst hat oder funktioniert hat, das Szenario wird dann eben erstmal abgeglichen mit, sind da ähnliche Szenarien irgendwie vorhanden, die irgendwie ähnliche Ursachen haben. Dann wird für ein solches Szenario werden dann irgendwie mehrere Dutzende bis hunderte Permutationen sozusagen errechnet und generiert. Und aus all diesen Mutationen muss dann ein Lösungsweg gefunden werden, also ein zufriedenstellender Lösungsweg, der dann anschließend wieder reviewed wird, also manuell tatsächlich aktuell dann noch, und dann erst in die autonomen Netze, dann in die neuronalen Netze dann quasi wieder eintrainiert wird.
Genau, Google ist eine von den Firmen, die neuronale Netze mit auch in diese Mikropfadfindung, weil das, was du beschreibst, gehört zur Mikropfadfindung. Die sind dann aber gleichzeitig am Start mit Zustandsmaschinen, also ganz klassische Zustandsmaschinen, Kostenberechnungen und Wegplanung, wo du so eine Mischung hast, weil du brauchst gute Vorhersagbarkeit von deinem Auto. Du musst wissen, was das Auto in der nächsten Sekunde macht. Wenn du dieselbe Situation hast und das Auto macht jedes Mal was anderes, das ist unbrauchbar.
Richtig, ja.
Und deshalb gibt's halt diese Mischung. Und da ist Google tatsächlich auch weit vorne. Und ich möchte aber auch eins sagen, Google macht eins richtig, nämlich Google weiß, weil sie halt ganz vorne dabei sind, von Anfang an halt weit vorne dabei waren, Google weiß, wie gut die Technik ist und weiß, was sie kann und was sie nicht kann. Und deshalb hat Google auch schon seit Jahren vorgesehen, einfach, dass eine KI hat immer einen Unsicherheitsbereich und den kannst du auslesen. Wenn die sich KI selber zu unsicher ist, bei Entscheidungen kann sie an die Leitzentrale funken und dann in der Leitzentrale, der muss das Auto nicht direkt steuern, sondern kann einfach sagen, nimm diese Entscheidung. Das ist die beste in der Situation. Und dann hat man eine Leitzentrale, wo Operators sind. Und das, finde ich, ist die schlauste Idee, weil wenn du dir alle Automatisierungstechnik auf der ganzen Welt anguckst, wir waren jetzt gerade in Italien, an wie viele Tankstellen von diesen Scheißautomaten haben wir Sprit gekriegt?
Ja, stimmt. Ja.
Und an wie vielen Tankstellen, wo dann ein Typ sitzt, die Tankstelle ist ja auch automatisiert, aber wo da irgendein Typ sitzt und dann Probleme lösen kann, wenn was ist, an wie viel kriegst du im Vergleich dazu Sprit? An fast allen. Und dann ist halt, wenn du so einen Operator, du brauchst auch nicht viele Operator, du brauchst sie nur für so schwierige Situationen, und dann hilft halt der Mensch dem Auto. Und ich glaube, das ist für die Technik, die wir jetzt gerade haben, ist das der richtige Weg. Und da ist auch wirklich Google halt am weitesten vorne. Und Google sind aber auch nicht so drauf wie Uber mit unterbezahlten Leuten, die da Fernsehen gucken und so weiter und so. Also
ja, das Google geht da ein bisschen ernsthaft daran.
Bei Waymo würde ich auch wirklich sagen, das ist der Benchmark, an dem sich andere orientieren auch müssen.
Ja. Was, glaube ich, auch noch so ein Thema ist, was ganz gerne irgendwie so ein Argument, was irgendwie zu falschen Vorstellungen zum autonomen Fahren führt, ist, dass dann gerne gesagt wird, ja, aber in der Luftfahrt, Autopilot funktioniert doch ja auch schon seit Jahrzehnten, warum soll das auf der Straße nicht funktionieren? Und da wird halt gerne vergessen, dass einmal der Luftraum weit weniger komplex ist als der Straßenverkehr und davon abgesehen ist ein Autopilot, fliegt im Grunde genommen ein vorgegebenes Muster ab und trifft einfache Steuereingaben, um diese Muster abzufliegen. Das ist im Grunde genommen vergleichbar mit einem Spurhalteassistent.
Ja.
Das ist
nur mit weniger Verkehr halt in der Luft.
Genau, richtig, ja. Nur mit deutlich weniger Verkehr einfach in der Luft. Das heißt also, das ist halt überhaupt nicht vergleichbar auf der Ebene. Eine letzte Frage oder einen letzten Diskussionspunkt fände ich noch ganz, ganz spannend, so zum Thema autonomes Fahren. Und da geht es vor allem auch ein bisschen um die Hardware, weil Tesla da ja so einen Sonderweg bestreitet. Jetzt die goldene Frage. LiDAR ja oder nein?
Welchen Sonderweg hat Tesla? Entschuldigung, ich kenne mich
mit. Tesla verzichtet auf LiDAR. Bewusst. Also sie haben keine Laserscanner und alles und sie sagen halt, und das finde ich sehr absurde Aussagen von dem Entwicklungsleiter bei Tesla und auch von Elon Musk, kam dann in Interviews die Aussagen, und das verstehe ich einfach nicht, was sie damit sagen wollen, Kameras hätten die sehr viel tieferen Daten als LiDAR-Systeme. Jetzt frage ich mich, wie aus einem 2D-Bild und im Zweifelsfall einem minimal 3D-Bild durch einen leichten Versatz von 20 cm mit zwei Kameras tiefere Daten errechnet werden sollen als mit einem LiDAR.
Also es ist schwer, in die Köpfe von anderen Menschen reinzugucken, aber wenn du dir LiDAR-Daten anguckst und bei tieferen Daten nicht auf die Dimensionen gehst, natürlich hat der LiDAR mehr Daten in der dritten Dimension, um zu beurteilen und Außenrumsicht und so. Man kann rumspinnen, was er gemeint haben könnte. Du kannst durch die geringe Auflösung des LiDARs, vor allem in der Ferne, kannst du aus einem Kamerabild häufig mehr herauslesen über die Situation. Das meint er mit tief. Kontext, das ist ja das große Feld, wo viel sich tun muss. Kannst du mehr Kontext aus einem Bild rauslesen, auch von der Maschine her, als aus einem LiDAR. Einfach Kontext. Das glaube ich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Der Punkt ist aber gar nicht, ich verstehe nicht, wieso dieses Entweder-Oder, sondern das LiDAR hast du halt, dass du wirklich Rundumsicht hast, und wenn das nah am Auto ist, hast du auch genug Punkte, dass du wirklich eine gute Rundumsicht rund um das Auto hast und weißt, wo sich alles außenrum ums Auto bewegt, und auch eine gute Objekterkennung machen kannst, weil da die Auflösung passt. Und in dem Bereich unmittelbar ums Auto ist es ja am gefährlichsten. Da springt ein Fußgänger auf die Straße. Da drängelt sich ein Fahrradfahrer rechts. Während du langsam auf den Kreisverkehr, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist, du fährst langsam auf den Kreisverkehr zu und rechts drängelt sich ein Fahrradfahrer durch, den du nicht gesehen hast, weil er seine eigene Bestzeit schlagen muss. Und so in diesem Nahbereich, da ist ja das, wo dann am ehesten so Kollisionen passieren. Und da ist so die Rundumsicht von einem LiDAR extrem hilfreich. Und niemand hat nur LiDAR, sondern du hast einen LiDAR, dann hast du Radar für Fernsicht,
genau. Und gerade.
Und du hast immer Kameras, und du hast häufig noch für die einfachen Sachen dann auch noch Ultraschall, weil Ultraschall ist halt billig. Und wenn jemand halt sagt, also wir können ja nur aufgrund vergangener Tatsachen irgendwie das beurteilen. Wenn bisher jemand gesagt hat, wir brauchen kein LiDAR und Kamera reicht und so, das war bisher immer so, dass es um Kosten ging. Du willst dir natürlich das LiDAR sparen.
Ja klar, richtig.
Es gibt jetzt halt die günstigen LiDAR-Systeme, die dann nicht mehr so gut sind. Dann gibt es die teuren LiDAR-Systeme, die mit anderen Dioden arbeiten, dass du halt eine höhere Fernsicht hinkriegst, zum Beispiel von Lumina. Und dann gibt es von Velodyne, das ist, glaube ich, der Marktführer immer noch, jetzt auch ein System, wo die Punktdichte sich unterscheidet, also wo nach vorne, in der Mitte, wie beim Menschen auch, sind halt dann, ist die Punktdichte höher und geht von da aus, wird dann halt dünner, damit du halt im vorderen Bereich eine weitere Auflösung hast, vor allem für die Fernsicht, dass halt auch in der Fernsicht noch Objekte erkennst. Und das sind lauter so Entwicklungen, aber ich sehe, also wenn du dir Fahrzeuge anguckst, die wirklich autonom fahren, jetzt nach heutigen Maschinen, die eiern halt da so langsam rum und fahren immer dieselbe Linie, und wenn irgendwas passiert, dann halten sie einfach an und bremsen. So, also auf dem wirklich niedrigen Niveau voll autonom fahren, dann haben die immer LiDAR, einfach wegen der Rundumsicht. Und wenn die dann aber komplexer sind als diese komischen Shuttles, die Schrittgeschwindigkeit fahren, haben die immer auch Radar, dass du weit gucken kannst und vor allem auch bei schlechtem Wetter gucken kannst, und immer auch Kamera und immer auch, selbst heute schon bei Autos, wo ist denn die Stereokamera? Natürlich im gewischten Bereich immer auch ein System, das die Sensoren frei hält, dass du bei Regen auch was siehst. Das ist ja wie der Mensch auch. Der Mensch blinzelt auch, damit die Augen frei bleiben, damit wir was sehen können. Und da weiß ich nicht, ich würde seine Aussage so interpretieren, dass man halt aus Bild Kontext besser lesen kann, aber ich sehe
aber Tesla... Aber nicht exklusiv halten.
Ja. Nee, nicht exklusiv und vor allem nicht, wenn du wirklich, bei Tesla ist ja immer so, wir wollen die Besten sein, die anderen sind so weit hinter uns, dann denkst du ja immer, ja, das ist halt auch typisches Silicon Valley, wir wollen die Besten sein, die Ersten, wir wollen die Welt verändern und es ist, andere Menschen sind mir egal. Es geht ja nicht darum, die Besten, die Ersten zu sein. Es geht darum, dass man eine sichere Technik baut. Und die sichere Technik, die größte Schwäche des Menschen ist der tote Winkel. Die meisten Unfälle mit LKW passieren im toten Winkel. Da hatten wir jetzt diese großen Aktionen von Fahrradfahrern, weil wieder so viele Fahrradfahrer letztes Jahr zerquetscht worden sind im LKW, weil er die einfach überhaupt nicht gesehen hat. Warst du schon mal im LKW drin gesessen?
Ja, so nee, leider nicht, nee. Drin?
Du kannst in den LKW dich reinsetzen, in den Spiegel gucken und jemand kann dir einen 7er BMW in den toten Winkel parken und du siehst ihn nicht. So groß ist er. So, also das ist einfach, wo jetzt die EU auch sagt, dieser Totwinkelscanner, der jetzt bei Daimler Trucks in Serie gegangen ist, der muss einfach für alle LKW kommen, um einfach dieses Problem zu reduzieren. Und da in dem Bereich Rundumsicht, da können die Autos ganz, ganz viel reißen, wo der Mensch ja gar keinen Sensor-Input hat oder sehr wenig Sensor-Input hat. Und das zu vernachlässigen und zu sagen, ah ja, wir haben ja nach vorne die Kamera, ist halt, kann man machen, ist aber halt nicht so schlau.
Ja, also ich halte es nämlich auch für relativ fahrlässig auf der einen Seite und auch, glaube ich, wenig weitsichtig. Also was ich mir spannend vorstelle, ist ja, du hast ja auch jetzt noch, liest man bei Google auch immer mal wieder, gibt es ja immer noch sehr viele Probleme, dass die Kameras leicht getäuscht werden. Also du hast im Stadtverkehr, wie unterscheidest du jetzt eine echte Ampel von einer Ampel, die auf dem LKW aufgedrückt ist im Zweifelsfall oder auf dem Billboard aufgedruckt ist, aber perspektivisch so plausibel im Blickwinkel hängt, dass das Kamerabild erstmal denken würde, ja, die ist an der richtigen Stelle, das ist eine Ampel und die ist rot, ich darf jetzt nicht fahren. Und allein für sowas ist ja ein LiDAR wahnsinnig hilfreich, weil du ja dann noch zusätzlich auch die räumliche Information mit drin hast und beurteilen kannst, ist diese Kamera gerade irgendwo einfach nur flach auf einem Poster aufgedruckt oder ist das eine physische Kamera, die sich vom Hintergrund abhebt?
Genau. Und da kann die Maschine nämlich durch Sensorfusion kann die den Kontext erzeugen, den der Mensch hat aus seiner Erfahrung hat und dann eben diese Fehlentscheidung vermeiden. Genau. Und deshalb machen es auch die meisten so. Und wir haben ja auch irgendwie vor Jahren, das ist schon ein bisschen her, diese S-Klasse, wo Mercedes gezeigt hat, mit Serientechnik, wie weit kommen wir da schon, und die Bertha-Benz-Route abgefahren ist, das sind ungefähr 100 Kilometer. Das war aber auch da, auch von Mercedes kommuniziert, einfach so, wie können wir mit bestehender, günstiger Technik, wie weit können wir da gehen, eben auch damit in günstigen Autos die Assistenzsysteme besser werden können. Mhm. Wenn du wirklich ein Auto haben willst, das alleine fährt, das nicht zur Seite und nach hinten gucken kann. Also der Mensch dreht halt den Kopf und wenn er rückwärts schaut, er nach hinten. Und da die meiste Zeit schaut er einfach so halt nach vorne. Aber auch das periphere Blickfeld des Menschen ist in ungefähr 180 Grad. Mhm. Und die Tesla-Kamera hat das nicht, weil die will ja ein bisschen Fokus nach vorne haben.
Ja, aber dafür hat er rundum Kameras. Aber halt rundum so, keine Stereokameras, ne?
Achso, hat er rundum Kameras. Also ich glaube nicht, dass das jetzt eine Technik wirklich wichtig ist, aber ich glaube, je mehr Kontext man erzeugen kann durch Sensorfusion, dass das ganz gut ist. Und wenn du Kameras rundum hast, dann hast du halt, wenn du Tesla kennst, werden diese Kameras gewischt sein? Also würde ein Reinigungssystem da sein? Ich glaube nicht.
Nee. Also ich weiß es von dem Model 3, da ist nichts dran, nee.
Da ist halt vorne die Kamera, die nach vorne guckt, ist halt im Wischerbereich, wie bei allen. Und die anderen Kameras, die werden halt dreckig.
Also mit ein bisschen Regen sagt tatsächlich auch der Totwinkelassistent zum Beispiel, ich sehe nichts mehr.
Genau. Und dann, wenn du ein Radar hast im Totwinkel, dann siehst du halt weiterhin was. Und diese ganzen Sachen, wenn du, natürlich kannst du ein Auto bauen, das rundum sehen kann mit Kameras. Das macht der Mensch ja auch so. Aber dann musst du halt gucken, bei Nacht, bei Schnee, bei Nacht, wenn dich jemand mit Fernlicht blendet, dass du wirklich gute Ergebnisse kriegst. Und dann muss man halt gucken, ob das eine schlaue Entscheidung ist. Und jetzt einfach ungewischte, ungesäuberte Kameras, wo dann Dreckbatzen und das ganze System kann nicht mehr arbeiten, rein physikalisch kann das nicht mehr arbeiten, weil die Daten, die angeliefert werden, nicht mehr ausreichen. Das kann dann die Lösung sein. Dann musst wenn du das baust, musst du das halt so bauen, dass du dann halt Reinigungssysteme hast. Habe ich übrigens auch ein paar Hersteller gesehen, die jetzt anfangen mit so automatische Reinigungssysteme für Kfz-Kameras und so. Ja, also ich bin da gar nicht auf
die Hand
festgelegt, um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ich glaube, die Hersteller sind auch nicht auf eine Technik festgelegt. Aber ich glaube, dass die meisten Hersteller schon gesehen haben, es ist gut, wenn wir verschiedene Systeme haben, die unterschiedliche Schwächen und Stärken abdecken, weil dann können wir in der Sensorfusion ein Datenbild haben, das besser ist als das des Menschen. Mhm. Und das muss halt erstmal so sein, weil die Fehleranfälligkeit und Robustheit des Systems ist halt schlechter. Das heißt, dass das Auto erst gar keinen Fehler macht, ist extrem wichtig und da sind natürlich dann gute Rohdaten wichtig. Mhm,
denke ich auch, ja. Dann vielleicht abschließend noch, jetzt müssen wir einfach mal eine Wette oder eine Zahl in den Raum werfen. Wann glaubst du, wird das erste Mal ein Auto vollautonom in der Lage sein zu fahren? Also nicht Level 4, sprich in abgesperrten oder in eingegrenzten Use Cases, wie zum Beispiel Autobahn, sondern echtes Level 5.
Echtes Level 5. Mhm. Im Mischverkehr. Mhm. Ohne Operator-Hilfe.
Ja. Also mit einem Fahrer, der drin sitzt, wo es dann, wobei das ist ja auch noch die Frage, wie es versicherungsrechtlich geregelt wird, aber es ist...
Ich frage nicht wegen Versicherungsrecht, ich frage wegen Waymo, weil bei Waymo funktioniert es schon recht gut und die fragen halt im Zweifelsfall halt in der Zentrale nach. Mhm. Das funktioniert schon recht gut, die sind ja in ihrer Testphase da, das so, deshalb frage ich. Also ich hab schon vor Jahren gesagt, ich glaube, dass ich das noch erleben werden könnte, dass wir solche Autos sehen. Aber dass die ganzen Prognosen, die damals schon gemacht worden sind, mit 2017, teilweise 2015, haben die damals schon gesagt, fahren wir autonom und so, dass dieses halt alles völliger Hirnriss ist. Jetzt auch wieder mit 2020, ich frage mich auch, was diese Prognosen immer sollen. Wenn jemand wirklich ein serienreifes Produkt hätte, dann würde er jetzt langsam Richtung Serienproduktion gehen. Das sehe ich nicht mal bei Waymo und die sind schon weiter, meiner Meinung nach, weiter als die anderen. Also das fährt schon ganz gut. Und überhaupt die Auslegung des Gesamtsystems ist halt so, dass du denkst, ja, das ist robust ausgelegt. Und so musst du es halt robust auslegen. Ich könnte dir aber keine konkrete Zahl nennen, weil es einfach für mich völlig unklar ist, wie es für alle völlig unklar ist, wie die weitere KI-Entwicklung abläuft. Also jetzt haben wir halt so ein KI-Frühling gehabt, aber wir hatten auch Jahrzehnte davor des KI-Winters und das war auch schon mehrfach so. Also in den 80ern jetzt haben wir so einen kurzen KI-Frühling wieder gegeben und dann in den 50ern, als es aufgekommen ist, und dann in den 70ern. Also das verläuft halt wie die Eiszeiten. Also Eiszeiten und Trockenzeiten, das schwingt halt so hin und her, je nachdem, ob jemand halt einen Durchbruch macht. Und ich glaube wirklich, die nächsten großen Durchbrüche sind wirklich in so einer Art KI-Pädagogik. Das heißt, wie trainiere ich Daten an ein System, dass ich wirklich die Lehre aus diesen Daten schnell in das System kriege. Da haben sich viele Leute viele schlaue Gedanken gemacht und da wird sich einiges tun. Und ein konkretes Jahr wüsste ich jetzt nicht, wie ich es dir nennen soll, weil das von diesen Sachen abhängt. Ich kann dir jetzt natürlich sagen 2050, aber ich könnte genauso gut irgendeine andere Zahl sagen. Ich kann auch sagen Pi durch 2 oder so, weil die Zahl ist völlig ohne Belang.
Du musst jetzt eine Zahl nennen. Du musst jetzt eine Zahl raten, für was du für halbwegs realistisch hältst. Ich verdonne dich jetzt dazu. Hm?
Für halbwegs realistisch halte ich tatsächlich, dass wir so einen Serienbetrieb zum Beispiel 2050 sehen.
Aha, okay. Ich hätte so auf Ende 2030, also so 35 bis 40 getippt. Ich bin etwas optimistischer tatsächlich sogar, aber ja.
Ja, beide Sachen sind finde ich,
weit weg vor 2020.
Nee, sind mehr oder weniger gleich realistisch. Ich hätte auch deine Zahl sagen können. Ich habe 2050 genommen, weil ich gerade ein Buch über Bevölkerungswachstum lese und die gelesen habe.
Okay.
Es ist völlig egal. Die Zahlen, weil die, wie gesagt, das hängt davon ab, wann jemandem halt die schlaue Idee einfällt, dass die nächsten Hürden da gelöst werden.
Ja.
Zum Beispiel, wie gesagt, in der Mikronavigation und so, die robust zu gestalten, dass man einfach halt einen Fehler, man versucht natürlich ein System zu bauen, das keine Fehler macht. Wenn du ein System hast, das keine Fehler macht, und dann läuft Googles ganz berühmte Frau im elektrischen Rollstuhl über die Straße und hinter ihr
und fährt den Enten hinterher.
Dann wirst du trotzdem Verwirrung haben, weil das ist nicht ein Fehler vom System, sondern die Oma hätte halt kurz warten sollen. Aber hat sie halt keinen Bock. Sie ist alt und ihre Lebenszeit ist kostbar. Sie muss jetzt über die Straße.
Ja.
Und deshalb muss halt diese Robustheit, muss halt als nächstes passieren. Und da ist deine Schätzung genauso gut wie meine, würde ich sagen.
Mhm.
Man muss einfach abwarten.
Ja.
Ich denke, das der Punkt ist wie beim Elektroauto damals. Wann fahren wir alle elektrisch? Warte doch ab, bis die brauchbaren Autos für dich kommen und dann fährst du oder fährst du nicht.
Genau,
genauso.
Dann ist halt
dann werden wir alle autonom fahren. Ja, warte ab, es gibt kein einziges autonomes Auto zu kaufen. Jetzt warte doch ab.
Mhm.
Dieses Rumfantasieren nervt mich auch ein bisschen, weil dann hast du immer so Umfragen, sagen die Deutschen finden das ganz gut und jetzt finden es wieder nicht ganz gut. Es ist doch scheißegal, wie die das finden, was völlig
abstrakt ist, halt eh nicht
ist und nicht existiert. Wie findet der Deutsche den Weihnachtsmann? Es interessiert mich nicht. Jetzt warten wir es ab. Es wird viel geforscht und es ist ein großer Umbruch dann in der Mobilität. Der uns hoffentlich auch weiterbringt in Sachen Verkehrstote und auch Treibstoff- und Energiekosten des Verkehrs. Und das müssen wir einfach in Ruhe abwarten. Mhm. Das heutige Niveau ist nicht das im Boulevard und in auch den Fachzeitschriften für Autos und so präsentiert wird.
Mhm. Richtig. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir damit den Sack zu.
Genau.
Nach anderthalb Stunden, unsere längste Podcast-Folge bisher.
Scheiße.
Oder?
Ja, egal.
Ich glaube schon, warte. Ich
so lang geredet haben, aber ist egal.
Ja, 1,23 war bisher die längste, aber ja.
Ich entschuldige mich. Ich bin heute nicht so gut drauf. Ich suche ein Haus.
Ja, genau. Wenn ihr ein Haus habt in der Nähe von Würzburg und Tauberbischofsheim, dann sagt bitte dem Clemens Bescheid.
Ja, also zum Kaufen.
Mhm.
Ich kaufe ein Haus.
Okay, vielen Dank. Ich nehme mit. Ja, genau, dann würde ich an der Stelle auch nochmal einwerfen, wenn ihr weiter fleißig bei iTunes Bewertungen schreiben möchtet. Wir freuen uns darüber. Wir haben tatsächlich, wir sind jetzt vorhin auf die Bewertung eingegangen und Themenvorschläge haben wir jetzt da auch schon entnommen, die wir auch bald einfließen lassen werden. Dafür herzlichen Dank. Auch
genau,
für
Themenvorschläge.
Und Bewertungen, genau, und Themenvorschläge immer nur her damit. Und dann würde ich sagen, die letzte Folge war jetzt eine Weile her, das ist jetzt über einen Monat, weil wir einfach auch viel unterwegs waren und bis wir wieder zusammengefunden haben. Die nächste Folge wird es trotzdem auch erst frühestens in 2 Wochen geben, weil ich jetzt 2 Wochen im Urlaub bin. Und dann gucken wir mal. Wir werden uns also bald wieder hören. Bis dahin, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss. Mm-hmm.